The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 10. Juli. Und ich freue mich, wenn wir uns am kommenden Dienstag sehen. Die Pioneer 2 legt an in Frankfurt am Main und ich treffe dort Ben Hodges zum Gespräch. Er war lange Oberbefehlshaber der US Army in Europa. Er ist absoluter Militärexperte. Mit ihm spreche ich über Nahost, die Eskalation zwischen Iran und den USA und wie es nach dem NATO-Gipfel weitergeht. Alle Infos für Ihre Tickets finden Sie in den Shownotes und ich habe auch ein paar Tickets für Sie zur Seite gelegt. Schreiben Sie uns an events@mediapioneer.com. Seien Sie mein Gast. Ich freue mich auf Sie.
Wir wollen die sogenannte sachgrundlose Befristung von Beschäftigungsverhältnis für einen längeren Zeitraum ermöglichen als bisher. Das ist ein Instrument, das Arbeitgebern Mut machen soll.
Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat gestern bei seiner Regierungserklärung den Reformer Friedrich Merz nach vorne gestellt. Er hat viele Details des geplanten Reformpakets doziert.
Morgen kann im Bundesrat übrigens auch das sogenannte Zukunftsinfrastruktur-Zukunftsgesetz beschlossen werden.
Das Problem von Friedrich Merz ist, er redet über Reformen, aber der Empfänger, also das Volk, versteht nur Bahnhof. Dabei ist das Interesse da. Laut Forsa-Studie waren für 72% der Bundesbürger die Regierung und ihre Reformanstrengungen das wichtigste Thema der Woche. Wichtiger als Trump und wichtiger als Fußball-WM. Aber, und auch das zeigt die Studie, rund 70% blicken bei den Reformen nicht richtig durch. Und 65% trauen der Regierung nicht zu, dass sie damit die wirtschaftlichen Probleme löst. Das ist bitter, aber nicht wirklich verwunderlich. Denn Friedrich Merz weckt Hoffnungen, in die jeder alles Mögliche reinprojizieren kann.
Meine Erwartung ist, dass wir wirklich einen großen Sprung nach vorn machen in der Modernisierung unseres Landes.
Aber als großen Sprung empfindet das kaum einer, eher als kleines Sprüngchen. Zum Beispiel die Entlastungen durch die Steuerreform sind oft bescheiden, wie auch neulich Maybrit Illner im Gespräch festgestellt hat. Der Kanzler hat vorgerechnet, dass eine Familie mit 60.000 Euro Einkommen und zwei Kindern künftig 600 Euro mehr im Jahr hat. Dazu Illner.
Sind die wirklich eine nennenswerte Entlastung für die Menschen?
Ich glaube ja. Okay. Und trotzdem kann jeder, der heute daran Kritik übt, gute Argumente finden, warum das alles nicht ausreicht?
Der Kanzler müsste mehr Mut zur Zumutung haben und dem Bürger offen sagen, dass aktuell wenig Raum ist für Geschenke. Aber das Versprechen von großen Entlastungen, die sich dann als überschaubar entpuppen, sorgen für Enttäuschung. Auch die Art und Weise, wie der Kanzler die Botschaft an den Mann und an die Frau bringt, mag für den Juristen Merz richtig sein, aber fühlen kann man die Botschaft nur schwer. Vielleicht könnte sich Merz dabei etwas von dem 32. Präsidenten der Vereinigten Staaten abschauen, von Franklin D. Roosevelt. Der stand 1933 in der Weltwirtschaftskrise unter massivem Erklärungsdruck. Wie war sein Ansatz? Um das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen, hat er die Serie Fireside Chats eingeführt, zu Deutsch Kamingespräche. Während im Hintergrund das Knistern des Feuers zu hören war, hat der Staatschef per Radio seine Entscheidungen direkt, verständlich und persönlich erklärt. Zum Beispiel, als er die Banken schließen ließ im März 1933, um einen Bankrun zu verhindern, also dass alle panisch gleichzeitig ihr Geld vom Konto holen, was den Kollaps des Finanzsystems bedeutet hätte. Roosevelt hat den Amerikanern in Ruhe vor dem knisternden Kamin erklärt, wie das mit den Banken funktioniert.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. To talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking, but more particularly with the overwhelming majority of you who use banks for the making of deposits and the drawing of checks. I want to tell you what has been done in the last few days and why it was done and what the next steps are going to be.
Mit diesem unkonventionellen Ansatz hat er Nähe und Vertrauen geschaffen. Das Format hat zu Hochzeiten geschätzt rund die Hälfte aller Amerikaner erreicht und sich an die Menschen bei relevanten politischen Geschehnissen gerichtet. Von der Kohlekrise bis Pearl Harbor. Das hat funktioniert. Und ja, auch ein Donald Trump findet Formen der Ansprache, in der ich mich als Amerikanerin abgeholt fühle. Als die Corona-Pandemie auch die USA gelähmt hat, habe ich einen Brief von der Regierung, vom Weißen Haus bekommen. Darin stand, Zitat, unser großartiges Land steht vor einer beispiellosen Herausforderung. Unsere oberste Priorität ist ihre Gesundheit und Sicherheit. Während wir einen umfassenden Kampf gegen diesen unsichtbaren Feind führen, arbeiten wir zugleich rund um die Uhr daran, hart arbeitende Menschen wie Sie vor den Folgen des wirtschaftlichen Stillstands zu schützen. Zitat Ende. Neben diesem Brief gab es einen Check über $1,200. Es ging mir persönlich gar nicht groß um das Geld, sondern um die Worte. Am Ende stand da, Zitat, wir werden das zusammen machen als eine Nation, stärker denn je. Zitat Ende. Und darunter die Unterschrift Donald J. Trump. Auch wenn der Brief an alle als Massenschreiben rausging, so habe ich mich trotzdem als einzelne Amerikanerin angesprochen gefühlt. Und es hat mich auch berührt. Dieses Gefühl, in einem Boot zu sitzen und gemeinsam stark zu sein, das bräuchte es auch in Deutschland aktuell. Und das fehlt. Im Moment kommt das Wort Reform rüber wie etwas Kaltes, das keiner so richtig versteht. Auf jeden Fall nichts, woran man sich wärmen kann. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ex-Außenminister Sigmar Gabriel spricht mit mir im neuen World Briefing über seine Bilanz des NATO-Gipfels.
Am Ende geht's um Interessen und nicht darum, ob man sich lieb hat oder sich schmeichelt.
Außerdem, Anne Schwedt hat spannende KI-News von Meta und wir gedenken des berühmtesten Schafs der Welt. Beim NATO-Gipfel in Ankara hat der US-Präsident mal wieder erratisches Verhalten an den Tag gelegt. Erst gab es wütende Bemerkungen Richtung Europa und Iran und dann Liebesschwüre. So der Kanzler.
There is a feeling of love in the air. Also das ist ein Schlusssatz, mit dem man, glaube ich, einen solchen NATO-Gipfel, der unter so medial auch schwierigen Vorzeichen stand, gut abschließen kann.
Es liegt also Liebe in der Luft. Wirklich? Was der NATO-Gipfel tatsächlich mit den Beziehungen der USA zu Europa gemacht hat und auch mit denen der Europäer untereinander, das bespreche ich mit Sigmar Gabriel in einer neuen Folge unseres Podcasts World Briefing. Es geht um U-Boote und Kampfjets, Erpressungsversuche, die eigentlich keine sind, und darum, mit welcher Taktik man einen Donald Trump doch noch zum Einlenken bringt. Die ganze Folge gibt es ab sofort für Pioneers Only. Einen Auszug, den hören wir aber jetzt. Hallo Sigmar Gabriel.
Hallo Chelsea Speaker.
Herr Gabriel, heute möchte ich mit Ihnen zuerst über ein Thema sprechen, das uns beiden sehr auf dem Herzen liegt, die transatlantische Beziehung. Diese Woche in Ankara hat Trump die Europäer erst rund gemacht und hinterher dann Love in the Air verkündet nach dem NATO-Gipfel dort. Was haben wir da erlebt? Ist es eine Beziehungskrise mit Versöhnung momentan oder ist es eher der Anfang vom Ende der NATO?
Ich halte weder was von solchen Liebeserklärungen in solchen Veranstaltungen noch, glaube ich, dass es der Anfang vom Ende der NATO ist. Am Ende geht es um Interessen und nicht darum, ob man sich lieb hat oder sich schmeichelt. Und das amerikanische Interesse wendet sich dem Indo-Pazifik schon seit längerer Zeit zu. Und deshalb nimmt die Präsenz, nehmen auch die objektiven Möglichkeiten der Vereinigten Staaten in den klassischen Theatern in Europa und im Nahen Osten ab. Der Nahostkrieg ist jetzt eigentlich sozusagen die Ausnahme von der Regel. Eigentlich wollen die Vereinigten Staaten aus diesen Konflikten raus. Vor allem die Bürgerinnen und Bürger der USA wollen das. Jetzt ist er da nochmal reingerutscht durch Einfluss des israelischen Ministerpräsidenten Bibi Netanyahu. Aber an der generellen Tendenz, dass die Präsenz der USA innerhalb der NATO in Europa zurückgeht und der europäische Pfeiler innerhalb der NATO stärker werden muss, daran, glaube ich, ändert sich nichts. Das ist das, was läuft und was begonnen hat. und was auch erstmal kein Drama ist. Es ist erstmal was relativ Normales. Wir haben ja sogar ein Interesse daran, dass die USA sich dem Indopazifik zuwenden. Wer außer den Vereinigten Staaten sollte zum Beispiel die Freiheit der Seeschifffahrt dort garantieren? Wir könnten das gar nicht.
Ich würde gerne einen Blick auf die konkreten Auswirkungen der Weiterentwicklung dieser Beziehung schauen. Also wir haben gesehen bei dem Gipfel oder im Rahmen der Gipfel jetzt dieser Tage, Deutschland, Kanada und Norwegen haben ein U-Boot-Geschäft vorbei an den USA geschlossen. Ist das die Zukunft, also aufrüsten ohne Amerika?
Naja, wenn wir von europäischer Souveränität sprechen und von größerer Unabhängigkeit, dann wäre es ganz gut, die Europäer wären auch in der Lage, eigene Waffensysteme zu entwickeln und die dann auch untereinander kompatibel zu machen. Es ist übrigens nicht das erste U-Boot-Geschäft, das es gibt. Und die Amerikaner bauen im Wesentlichen Atom-U-Boote, die mit nuklearen Waffen ausgestattet werden können. Das tun wir nicht. Das sind konventionelle U-Boote. Ich glaube nicht, dass es da einen Widerspruch gibt, aber es zeigt, innerhalb der NATO können wir zusammenarbeiten und können auch sogar dafür sorgen, dass es Industrialisierungen gibt, die wir bislang in bestimmten Bereichen kaum noch hatten. Ich sehe keinen Widerspruch darin. Im Gegenteil, europäische Souveränität heißt, dass wir in der Lage sind, auch eigene Waffensysteme herzustellen, aber nochmal, die untereinander kompatibel sein müssen. Dass wir es nicht schaffen, ein gemeinsames Flugzeug zwischen Deutschland und Frankreich herzustellen, ist sozusagen ein Beispiel, wie man es nicht machen darf.
Ja, genau das wollte ich nämlich ansprechen, Herr Gabriel. Also Sie sprechen von FCAS, von dem großen europäischen strategischen Verteidigungsprogramm. Und das ist gescheitert, weil die nationalen Interessen anscheinend doch stärker sind als das Interesse an koordinierten europäischen Lösungen. Also die Erfahrung hat uns was ganz anderes gezeigt. Warum sollten wir es doch schaffen in Zukunft, wenn das beste Beispiel gewesen ist?
Aber Sie haben auch selbst gesagt, es gibt für beides Beispiele. Sie haben doch gerade das Beispiel U-Boote genannt. Mhm. Das ist sozusagen das positive Beispiel. Und mit Frankreich gemeinsam ein solches Flugzeug zu entwickeln, ist leider nicht gelungen, was ich auch für eine dramatische Entscheidung halte. Denn wir werden jetzt natürlich F-35 kaufen in den Vereinigten Staaten. Denn die Luftwaffe muss jetzt verteidigungsfähig sein und nicht in 30 Jahren, wenn es uns vielleicht mal gelungen ist, solches Flugzeug zu entwickeln.
Und da sind wir natürlich in einer schwächeren Position, weil wir haben da auch keine Verhandlungsmasse. Sonst könnte man darüber sprechen, will man weniger Waffensysteme aus den USA kaufen, solange Trump Europa erpresst. Aber so sind wir gar nicht erst in der Lage dazu. Und politisch müsste man überlegen, ob das gewollt ist.
Ich wäre mal vorsichtig mit der Bemerkung, er will uns erpressen, ja, aber wo erpresst er uns denn tatsächlich? Das tut er ja nicht. Er nimmt berechtigte Interessen der USA wahr, indem er sagt, das kann nicht sein, dass, wenn wir beide gleich große Volkswirtschaften sind, die USA weiterhin 70% der Verteidigungslasten Europas trägt. Das ist erstmal fair. Das ist etwas, was uns auch andere Präsidenten schon gesagt haben. Und wir brauchten offensichtlich so einen verhaltensoriginellen Präsidenten wie Donald Trump, dass wir es dann auch wirklich ernst genommen haben. Aber es gibt Beispiele, wo diese Zusammenarbeit schon gut funktioniert. Es gibt Bereiche, wo das nicht funktioniert, wo Europa besser werden muss.
Aber was ist mit der Drohung des Abzugs sämtlicher US-Soldaten aus dem europäischen Kontinent? Ist das nicht Erpressung?
Also als erstes hat er dann mal keinerlei Flugplätze mehr, die er braucht, um im Nahen Osten seine Streitkräfte zu versorgen. Dazu braucht er zum Beispiel Rammstein in Deutschland. Ich halte von diesen Aussagen nicht besonders viel, dass die Amerikaner ihre Truppen verringern werden. Ja, das ist normal. Das würde jeder andere Präsident irgendwann auch beginnen, weil sie die eben woanders hin verlagern müssen. Im Übrigen gibt es ja enormen Widerstand gegen solche, die NATO zerstörenden Versuche im Senat und im Kongress. Er hat ja seine Politik, auch die seiner eigenen Partei, nicht hinter sich dabei. Deswegen hatte ich auch nie Angst, dass Donald Trump aus der NATO austreten würde. Dafür würde er gar keine Mehrheit im Senat bekommen. Also ich finde, Selbstbewusstsein ist richtig jetzt und nicht Angst. Und ich fand, dass Friedrich Merz zum Beispiel, der sich ja in den letzten Wochen und Monaten sehr klar geäußert hat, einen Großteil dieses Selbstbewusstseins auch ausgedrückt hat.
Ja, mit den Folgen, die dazugehören dann. Also das, was er, da hat sich kein Blatt vor den Mund genommen und dann hat er die Quittung dafür bekommen von Donald Trump.
Naja, ich würde mal stark bezweifeln, dass der Abzug von 5000 amerikanischen Soldaten stattgefunden hat, weil Friedrich Merz sich unbotmäßig verhalten hat. Das ist doch Unsinn. Das sind Ammenmärchen, die man dann verbreitet, wenn man nochmal irgendwie was unter die Leute bringen will. Die sind abgezogen worden, weil die Amerikaner eben eine andere Schwerpunktverlagerung haben als bisher. Auch das ist jetzt keine, sozusagen, kein Drama. Schwieriger ist schon das Abziehen einer Kampfgruppe mit einem Flugzeugträger. Das ist schon wesentlich schwieriger, weil wir nicht in der Lage sind, das von heute auf morgen auszugleichen. Das ist eine viel schwierigere Entscheidung als die 5000 stationierten Soldaten, die er verringern will. Aber nochmal, an dem Weg gibt es dazu keine Alternative. Je stärker der europäische Pfeiler ist, und jetzt komme ich auf Ihr Argument von vorhin zurück, desto mehr wird das, desto größer wird das Interesse Amerikas an uns sein. Wenn wir schwächelnd sind und unsere eigene Verteidigungsfähigkeit nicht herstellen können, da wird das Interesse nach wie vor nachlassen. Das ist anders, wenn wir diesen starken europäischen Pfeiler haben. Und Sie haben gesehen, die USA ist aus der Ukraine-Hilfe praktisch ausgestiegen. Dann haben sich Europäer, Kanadier, Briten zusammengetan und haben gesagt, wir unterstützen die Ukraine weiter. Jetzt auf dem NATO-Gipfel ist nochmal beschlossen worden, dass in den nächsten beiden Jahren jeweils 70 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine fließen. Und Trump kehrt zurück.
Richtig, mit dem Patriot-System. Ja.
So ist es. Er sagt, wir helfen euch jetzt bei dem Patriot-System. Er will sozusagen den Druck auf Russland wieder erhöhen. Ich finde, das ist eine relativ einfach durchschaubare Strategie. Je schwächer man wirkt, desto stärker wirkt er. Und umgekehrt.
Dann kann man nur hoffen, dass wir in Europa weiter auf diesem Pfad bleiben, dass weitere Deals auch mit europäischen Partnern zustande kommen und dass wir immer stärker wirken, auch nach außen hin. Vielen Dank, Sigmar Gabriel, für Ihre Einblicke heute.
Sehr gerne. Alles Gute.
Wie gesagt, die ganze Folge hören zahlende Pioneers auf thepioneer.de oder in unserer App. Den Link finden Sie ganz bequem in den Shownotes.
Seit ungefähr 2,5 Monaten. Große Angst, große Verunsicherung geht durch alle Werkshallen, alle Büros, nicht nur hier in Wolfsburg.
VW steckt in der Krise. Das berührt nicht nur die Arbeiter, die hier vor der Werkshalle in Wolfsburg auf der IG Metall-Demo ihre Jobangst artikulieren. Laut Spiegel drohen ab dem Jahr 2031 weitere Schließungen, unter anderem in Zwickau und Emden. Laut Bild wird bis zu 50% der Produktpalette des Konzerns gekürzt. Die Autoindustrie muss umdenken. Es fehlt nicht an Ingenieurskunst in Deutschland, die ist nach wie vor vorhanden. Was es braucht, ist ein neuer Kompass in der Industrie, neue Ideen und Innovation. Darum lädt The Pioneer am 20. und 21. Oktober nach München ein in den Drivers and Business Club. Das Motto: Auto Deutschland neu denken. Das ist keine Konferenz mit den üblichen Sonntagsreden. Es ist ein vertraulicher Raum für eine ehrliche Bestandsaufnahme. Mit Diskussionen, mit neuen Ideen und mit den Stimmen der Industrie. Audi CTO Ruven Mohr kommt, auch der Volkswagen-Markenvorstand Kai Grünitz ist dabei und Ralf Schumacher darf natürlich auch nicht fehlen. Dazu gibt es Stimmen aus Wissenschaft, Politik und Journalismus. Meine Kollegen Christian Schlesiger und Claudia Scholz aus der Pioneer Wirtschaftsredaktion sind ebenfalls dabei. Das Ziel ist Erkenntnis und Zuversicht. Das kann Auto Deutschland wirklich gut gebrauchen. Alle Infos finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da startet die Berichtssaison und Anne Schwedt in New York hat neue Zahlen von Pepsi. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, bei Pepsi ist der Start in die Berichtssaison durchwachsen ausgefallen. Der Konzern hat den Umsatz mit gut 24 Milliarden Dollar zwar leicht über den Erwartungen gesteigert. Beim bereinigten Gewinn je Aktie lag Pepsi aber minimal unter den Prognosen. Und genau auf diese kleine Enttäuschung reagierte die Aktie mit einem deutlichen Minus von 3,3%. Die eigentliche Schwachstelle liegt nämlich im Heimatmarkt. In Nordamerika stagniert das Snackgeschäft und beim Getränkebereich sind die Absatzmengen sogar um rund 4% zurückgegangen, weil viele Verbraucher angesichts höherer Inflation und teurem Sprit den Einkauf zusammenstreichen. International dagegen wachsen Snacks und Drinks jeweils um einige Prozent bei den Mengen, was den Konzern insgesamt noch stützt. Für das Gesamtjahr hält Pepsi auch an seiner Prognose fest, rechnet aber nur mit einer schrittweisen Erholung in Nordamerika.
Und dann hat Meta Neuigkeiten angekündigt, Anne.
Ja, Meta legt bei seiner KI-Offensive nach und will damit endlich zeigen, dass sich die Milliardeninvestitionen auszahlen. Der Konzern bringt mit MuseSpark 1.1 ein deutlich aufgerüstetes KI-Modell an den Start, das vor allem für Programmierer und Agentenaufgaben optimiert ist, also für digitale Assistenten, die komplexe Abläufe quasi wie ein Praktikantenteam im Hintergrund selbstständig erledigen können. Entwickler bekommen erstmals einen breiteren Zugang über eine eigene API inklusive Gratisguthaben und Meta positioniert sich mit sehr aggressiven, deutlich günstigeren Preisen als jetzt zum Beispiel Rivalen wie OpenAI oder Anthropic. Strategisch ist das ein wichtiger Schritt weg von der reinen Open-Source-Schiene hin zu einem bezahlten Muse-Portfolio. Neben Text kommt mit Muse Image auch ein Bildmodell dazu und im Hintergrund arbeitet Meta bereits an noch größeren Systemen. An der Börse wird jetzt genau darauf geschaut, ob Mark Zuckerberg damit endlich zeigt, wie sich die Milliardeninvestitionen in Rechenzentren und Chips in echte Umsätze verwandeln. Denn im Vergleich zu den KI-Stars der Konkurrenz hängt Meta bei populären Anwendungen bislang noch hinterher. Die Anleger waren super happy damit und feierten das mit einem Aktienplus von 4,7%.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass einer der bis heute geheimnisvollsten wissenschaftlichen Durchbrüche schon knapp 30 Jahre zurückliegt. Im Juli 1996 hat ein kleines, niedliches Lämmchen im schottischen Roslyn das Licht der Welt erblickt. Soweit so unspektakulär. Aber dieses Schaf war einzigartig, beziehungsweise eigentlich war es das so gar nicht.
Werden spätere Generationen einmal sagen, alles begann mit einem schottischen Schaf? Dolly, der ersten identischen Kopie aus der Zelle eines erwachsenen Tieres.
Es war schottischen Wissenschaftlern also tatsächlich gelungen, zum ersten Mal ein Tier zu klonen. Eine exakte Kopie eines anderen Tieres zu schaffen. Dolly, benannt nach Dolly Parton. Aber die Medien, die haben erst 1997 von Dollys Existenz erfahren. Ein Jahr nach seiner Geburt bekamen Fernsehsender das doppelte Schäfchen zu Gesicht. Die Aufregung war groß. Viele haben eine Welle an geklonten Tieren und schließlich natürlich geklonten Menschen befürchtet. Nun ja, das ist nicht passiert. Klonen ist nämlich nicht ganz billig. Circa 50.000 Euro für einen Hund, circa 32.000 Euro für eine Katze kostet das Ganze. Es gibt natürlich Menschen, die das nötige Kleingeld haben und ihre geliebten Haustiere erneut erschaffen. Der amerikanische Footballstar Tom Brady hat seinen Pitbull geklont. Sängerin Barbara Streisand hat sogar zwei Klone ihrer Hündin kreieren lassen. Und auch Paris Hilton wollte unbedingt zwei exakte Kopien ihres geliebten Chihuahuas. Jetzt trägt sie Diamond und Baby in ihrer Handtasche mit sich herum. Bei aller Aufregung damals für eine Massenklonbewegung hat die kleine Dolly also nicht gesorgt. Sie wurde aber zum Symbol für die unglaublichen Dinge, zu denen der Mensch fähig ist. Ganz schön viel Verantwortung für ein einzelnes schottisches Schäfchen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Alev Doğan mit der Weekend Edition und am Sonntag Jörg Thaddäus mit dem Wort zum Sonntag. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns nächste Woche hier wieder. Same time, same place. Shock me like